Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Im Gespräch.
Das ist das Ding, was KI nicht kann. KI denkt sich nicht, ha, hoppala. Schon komisch, dass über die letzten Jahrzehnte nie Frauen eingestellt worden sind oder keine People of Color. Um darüber nachzudenken, dass da vielleicht was im Faulen liegt, das kann KI nicht. Deswegen ist es Dummheit.
Jurastudium in Wien. In der Promotion haben Sie dann einen Master gemacht in Sozialwissenschaften, waren Gastprofessorin an der Harvard Law School und dann ging es an die Uni Oxford und Sie sind noch keine 40. Es wird einem ein bisschen schwindelig bei diesem Lebenslauf.
Als ich noch im Gymnasium war, da war es tatsächlich so, dass die Mädchen mussten Handarbeiten machen und die Burschen durften so Vogelhäuser bauen, so technisches Werken. Und ich wollte eigentlich auch ein Vogelhaus bauen. Warum?
Und da klingelt gerade das Handy, das macht gar nichts.
Sorry, ich weiß nicht, das war auf Flugmodus.
Das wahrscheinlich hat irgendwie die KI gedacht, sie will sich zu Wort melden, ne?
Und was uns alle verbindet, ist, dass wir begeistert und erschreckt sind von Technologie.
Ja, die künstliche Intelligenz, sie durchdringt so ziemlich jeden Teil unseres Lebens. Ob wir einen Kredit bekommen, eine Wohnung, ob wir einen neuen Job finden, welche Freunde wir online treffen, wen wir daten, all das hat mit künstlicher Intelligenz zu tun. Funktioniert die aber so, dass wir am Ende ein gutes Gewissen haben können? Handeln, rechnen, entscheiden die Systeme ethisch? Ich glaube, dass wir darüber alle ziemlich wenig wissen und genau das wollen wir ändern. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den Zeitfragen im Gespräch. Ich bin Martin Meyer. Eins muss ich vorweg zugeben, ich gehöre auch zu denen, die viel zu wenig wissen über Ethik und Algorithmen, über KI und Diskriminierung. Und deshalb bin ich froh, dass eine der Forscherinnen zu diesem Thema bei mir ist. Sandra Wachter heißt sie von der Uni Oxford. Frau Professor Wachter, herzlich willkommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, künstliche Intelligenz und Diskriminierung ist ja ein Forschungsthema für Sie. Jetzt hätte ich eigentlich spontan gesagt, naja, KI, das sind ja letztlich Berechnungen mit einem Computer. Objektiver kann es doch gar nicht sein.
Ja, das ist so ein bisschen die Idee, von der man sich ein bisschen verführen lassen kann, dass KI viel objektiver und neutraler ist als Menschen, wenn sie Entscheidungen treffen. Es ist nur leider so, dass diese Maschinen natürlich nicht Entscheidungen aus der Luft heraus treffen, sondern die treffen Entscheidungen aufgrund von Daten, die hineingefüttert werden. Und diese Daten sind natürlich nicht in einer utopischen Welt kreiert worden, die sind kreiert worden in unserer Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft ist natürlich oftmals geprägt von verschiedensten Unfairheiten und Ungerechtigkeiten. Und das spiegelt sich im Datensatz wieder und das wird dann in den Algorithmus hineingefüttert. Das heißt, ganz im Gegenteil, es ist gar nicht überraschend, dass Algorithmen diskriminierend sind.
Ich merke schon, wir werden wahrscheinlich viele Missverständnisse aufräumen müssen in dieser Stunde und natürlich auch drüber sprechen, was heißt das für uns alles und wie kommen wir da vielleicht auch raus. Aber bevor wir all das machen, wollen wir mal ein bisschen mehr über Sie erfahren, Frau Wachter.
Künstliche Intelligenz kann unser Leben einfacher machen. Dem würde auch Sandra Wachter nicht widersprechen. Aber die Datenethikerin hat so ihre Zweifel, ob die neuen Systeme auch in den großen Fragen der Ethik besonders schlau sind. Die Professorin für Technologie und Regulierung an der Uni Oxford stört, dass die Algorithmen im Verborgenen arbeiten und dabei mindestens unfair sind, teils sogar rassistisch. Klingt tatsächlich nicht besonders intelligent, weshalb die Österreicherin statt von KI manchmal lieber von künstlicher Dummheit spricht. Im Boys Club der Softwareentwickler macht sie sich damit vermutlich unbeliebt, aber ein bisschen unkonventionell zu sein liegt in der Familie. Die Großmutter von Sandra Wachter war eine der ersten Frauen, die an der Technischen Uni Wien zugelassen wurde. Die akademische Karriere von Enkelin Sandra dürfte aber nicht nur die eigene Oma atemberaubend finden. Studium der Rechtswissenschaften, parallel zur Doktorarbeit ein Master in Sozialwissenschaften und mit gerade mal Anfang 30 schon Assistenzprofessorin an einer der renommiertesten Unis der Welt in Oxford. Das nötigt auch ChatGPT Respekt ab, der über Sandra Wachter schreibt: Sie ist eine inspirierende Persönlichkeit. Sie trägt durch ihre Arbeit dazu bei, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz im Einklang mit den Werten der Gesellschaft voranzutreiben. Na, das verspricht doch eine spannende Stunde in den Zeitfragen zu werden. Herzlich willkommen, Sandra Wachter.
herzlich willkommen an die inspirierende Persönlichkeit. Frau Wachter, wenn ChatGPT das sagt, ist das ja erstmal ein schönes Lob. Aber jetzt sagen Sie manchmal lieber künstliche Dummheit. Jetzt haben wir ein Problem. Was stimmt denn jetzt?
Natürlich schwierig. Freut mich natürlich, so viel schmeichelnde Worte zu hören. Hilft halt nur leider nicht, die Probleme mit KI auszuloten. Ich glaube, es wäre wirklich besser, man würde von künstlicher Dummheit sprechen, weil ich glaube, ein bisschen das Gefühl erweckt wird, dass diese KI so etwas wie ein Orakel ist, das magische Fähigkeiten hat und das uns helfen kann, bessere Entscheidungen zu treffen. Wir sollten halt viel lieber als etwas sehen, dass das, was wir schon immer gemacht haben, nur noch schneller macht als davor, aber nicht besser. Und besser würde bedeuten, sich sozusagen kritisch mit Entscheidungsfindung auseinanderzusetzen. Und das kritische Denken, das kann eine KI nicht.
Deswegen sagen Sie ja auch, Intelligenz passt eigentlich gar nicht so genau, oder? Wenn ich das richtig verstehe.
Richtig, ja, Intelligenz passt auch nicht wirklich. Intelligenz bedeutet, verschiedenste Dinge, die man lernt, kreativ zusammenfügen zu können. Das heißt, ich lerne etwas aus einem Lebensbereich und kann ihn dann in einem komplett fremden Lebensbereich anwenden. Und da stolpert die KI schon einmal. Das kann sie schon mal gar nicht. Ja? Das heißt, wirklich Intelligenz, es zu nennen, das ist leider false advertising ein bisschen.
Also falsche Werbung. Was ist denn dann eigentlich künstliche Intelligenz?
Ja, künstliche Intelligenz ist eine Art Entscheidungshilfe. Die kann uns helfen, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, wen wir einstellen wollen, wen wir zur Uni zulassen, wem wir ein Darlehen geben. Und er kann uns sozusagen an die Hand gehen, diese Entscheidungen leichter zu finden, indem er sich massive Datenmengen ansieht. Ja, das heißt, wenn ich jemanden einstellen möchte, dann würde ich mir als normaler Mensch den Lebenslauf anschauen oder die Zeugnisse, die Referenz schreiben, und dann würde ich als Mensch eine Entscheidung darüber treffen. Nicht? KI kann sich Milliarden von Datensätzen anschauen. Das würde mir als sterblicher Mensch gar nicht möglich sein, das alles zu verarbeiten. Und KI kann eben massive Datenmengen analysieren und mir dann helfen, Entscheidungen zu treffen. Das ist der Unterschied.
Aber was kann sie nicht?
Was kann sie nicht? Sie kann, also wenn wir uns ein Beispiel einfach mal aus der Arbeitswelt hernehmen. Ja. Das heißt, sagen wir Hausnummerbeispiel, ich möchte eine Professur an der Oxford-Universität vergeben. Ja. Dann würde ich Folgendes machen. Ich würde die Algorithmen füttern mit historischen Daten, wie diese Stellen in der Vergangenheit vergeben worden sind. Das heißt, ich würde eben alles Mögliche an Daten hineinfüttern von Leuten, die früher schon mal Professoren in Oxford gewesen sind, deren Lebensläufe, die Noten, die Referenz schreiben und auch alles Mögliche, was ich finden kann. Ja? Und dann würde ich den Algorithmus bitten, dieses Muster zu erkennen. Was haben alle diese Menschen gemeinsam? Forme mir das Idealprofil eines Oxford-Professors. Ja? Das ist das Ding, was ich als Mensch nicht mehr machen könnte. Ich könnte mir diese Jahrzehnte von Daten mir nicht durch den Kopf gehen lassen. Das würde ich nicht schaffen. Das ist das, was KI kann, was ich nicht kann. Nun wird man natürlich wissen, dass wenn man sich anschaut, wer Professuren gehabt hat in den letzten 20, 30, 40, 100 Jahren, dann ist dieses Profil, das Muster, das daraus gestrickt wird, ein sehr, sehr homogenes Muster. Es wird wahrscheinlich eher
viele
heterosexuelle, weiße Männer mittleren Alters, nicht? Das heißt, jemand wie ich würde schon mal gar nicht eingestellt werden. Ja? Das ist das Ding, was KI nicht kann. KI denkt sich nicht, ha, hoppala. Schon komisch, dass über die letzten Jahrzehnte nie Frauen eingestellt worden sind oder keine People of Color oder Leute, die nicht heterosexuell sind. Dieses kritische Denken, darüber nachzudenken, dass da vielleicht was im Faulen liegt, das kann KI nicht. Deswegen ist es Dummheit. Also es ist sehr, sehr gut, sich viele Daten anzuschauen, aber ganz, ganz schlecht, kritisch über diese Daten nachzudenken.
Das heißt also, die KI ist nur so gut wie die Daten, mit der man sie füttert. Jetzt könnte man ja sagen, naja gut, dann müssen wir halt möglichst gute Daten da reinwerfen. Und da kommen Sie ja so ein Stück weit ins Spiel, weil Sie Datenethikerin sind. Auch das ist, glaube ich, was Sie erklären müssen, weil man sich denkt, Ethik und Daten, wie passt das zusammen?
Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Daten und Ethik nicht zusammenhängen können. Ich glaube deswegen, weil man sich nur überlegen muss, Versuchen wir mal über einen Lebensbereich nachzudenken, der von Technik noch nicht durchdrungen ist. Mhm. Mir fallen nicht sehr viele ein. Nicht? Mhm. Also ich werde in der Früh von meinem Handy geweckt. Ich nutze mein Handy, um die Nachrichten zu lesen. Ich nutze meinen Laptop, um Einkäufe zu tätigen. Ich nutze Social Media, um meinen Freunden und Familien zu sprechen. Ich nutze mein Handy, um den Weg zur Arbeit zu finden. Das ist ja von früh bis abend von Technologie umworben. Aber die Technologie, jedes Mal, wenn ich sie nutze, sammelt Daten über mich. Nicht? Das ist ja nicht nur sozusagen stilles im Background-Arbeiten, sondern jedes Mal, wenn ich Milch bestelle, wenn ich mit meiner Freundin spreche, wenn ich mir ein Uber bestelle, werden Daten über mich gesammelt. Nicht? Und das, wenn ich das in jedem Bereich meines Lebens nutze, dann wird da natürlich ein massives Profil von mir erstellt, von welche politischen Meinungen ich habe, welche Freunde ich habe, in welcher Beziehung ich lebe, welche Gott oder Götter oder keinen Gott ich habe. All diese Dinge können über mich gelernt werden, weil ich ja für jeden dieser Lebensbereiche Technologie nutze. Also Daten und Ethik gehen Hand in Hand, die kann man gar nicht auseinander trennen.
Mhm. Kann man sowas sagen wie, was wäre denn gute Ethik im Bereich dieser Daten beim Sammeln zum Beispiel?
Ja, das ist tatsächlich etwas, wo sehr, sehr viele Leute an dem Thema arbeiten, weil es natürlich oftmals so ist, dass Technologie entwickelt wird und man dann über die ethischen Auswirkungen erst nachdenkt, wenn die Technologie schon da ist.
Das ist aber, glaube ich, nicht speziell. Das ist, glaube ich, immer so, oder?
Ja, also der ganz klar. Nicht? Also sehr, sehr oft ist es so, dass technischer Fortschritt schneller voranschreitet als die menschliche Fähigkeit, darüber nachzudenken, wie die Welt dann ausschaut, wenn die Technologie dann tatsächlich in die Gesellschaft eingeführt wird. Und darum geht es jetzt in einer gewissen Weise, so einen Mittelweg zu finden, weil Technologie auch aufregend ist. Ich finde es ja toll, dass ich sozusagen das nutzen kann, um mit meinen Freunden zu sprechen oder online zu shoppen und all diese Dinge zu machen. Auf der gleichen Seite muss man irgendwie auch eine Möglichkeit finden, dass nicht alles grenzenlos über mich gesammelt werden kann, weil es ein bisschen so ist, als würde ich mein Tagebuch abgeben. Mhm. Und Tagebuch an jemand komplett Fremden abgeben und der macht damit was auch immer. Und ich habe überhaupt gar keine Möglichkeit, darüber Einspruch zu erheben mehr. Und darum geht es ein bisschen jetzt, dass wir nicht nur Technologie nutzen, weil sie kann, was sie kann, sondern auch darüber nachdenken, welche Verantwortung die Leute haben sollen, die diese Daten sammeln, um die Technologie auch auszustatten.
Und da beraten Sie ja auch Politikerinnen und Politiker. Ich möchte gern später darüber mit Ihnen sprechen, also was man da machen kann, was da auch auf europäischer Ebene passiert. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass die Menschen, mit denen Sie sprechen, also Politikerinnen und Politiker, dass die verstehen, dass das ein großes Problem sein kann? Oder ist das eher immer noch so ein Staunen, vor dem man sitzt?
Nein, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wenn ich mit Gesetzgebern oder Politikern oder mit Regierungen zusammenarbeite, dass jeder versteht, dass das ein Problem ist. Also es muss keine Überzeugungsarbeit mehr geleistet werden, dass da ein Problem ist, was ich fantastisch finde. Das war nicht immer so. Also ich glaube, 2016 hat man davon noch nicht sehr viel gesehen. Das waren so die Anfänge der Datenethik, Daten-KI-Diskussion. Da war das eher noch so ein Tauziehen. Da hat sich auch die Industrie noch ein bisschen gewehrt, zuzugeben, dass da ein Problem da ist. Aber jetzt, über die letzten Jahre, glaube ich, dass jeder, der öffentliche Sektor und der Privatsektor, in alle übereinstimmen, dass da ein Problem ist.
Würden Sie das auch für die großen Player sagen? Also ich habe zum Beispiel jetzt dieser Tage ist von Facebook eine Whistleblowerin ein Buch erschienen, die sich auch mit den internen Strukturen beschäftigt hat. Das hat viele Aspekte. Aber ein Vorwurf, den diese Frau auch macht, ist zu sagen, Facebook selber versteht gar nicht mehr, wie das alles funktioniert, wie die Algorithmen funktionieren, wie die künstliche Intelligenz funktioniert. Das klingt jetzt ja nicht so, als würde man das alles einräumen wollen. Nehmen Sie das anders wahr?
Also sozusagen, wenn man KI tatsächlich nicht mehr verstehen kann, dann ist das ja in sich selbst genommen schon ein Problem.
Ja.
Dann gibt man ja an und für sich zu, dass die Technologie mit Risiken behaftet ist, die es schwierig machen, sie zu regulieren und es auch irgendwie schwierig machen, sie in die Gesellschaft einzufügen. Das Ding, was so ein bisschen noch offen steht, ist, was folgt daraus, mhm. nicht? Also wenn man sich, und das teilt sich jetzt auch ein bisschen der Raum in der Richtung, aber durchaus in den letzten Jahren, wenn man darüber gesprochen hat, dass Algorithmen nicht erklärbar sind, haben viele Leute, inklusive mir, gesagt, naja, ist das eigentlich rechtlich verantwortlich, das dann einzusetzen in der Strafrechtspflege, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich ins Gefängnis gehen soll, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich einen Job nicht bekomme oder warum ich entlassen werde, ist das eigentlich ethisch, so etwas einzusetzen? Und dann war war es bis vor kurzem tatsächlich noch so, dass die Industrie gesagt hat, wir wissen nicht, wie es funktioniert. Und dann war die Reaktion zu sagen, naja, gut, kann man nichts machen. So ist es nun einmal. Und ich habe mir dazu gemeint, naja, das ist seltsam, dass man sagt, dann ist es halt nun mal so, nicht, sondern eher so, gut, wenn man es nicht erklären kann, vielleicht sollten wir es dann nicht für diese Zwecke nutzen. Das ist eher so das, wo der Dialog noch so ein bisschen stattfinden muss. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt in die Richtung weitergeht, dass man sagt, na gut, wenn es nicht erklärbar ist, dann sollte man es vielleicht nicht in Hochrisikobereichen einsetzen. Aber das ist eher ein neuerer Trend. Das war eher noch so, dass man gesagt hat, na gut, so ist es halt, man kann dagegen nichts machen, was absurd ist, weil sozusagen, wenn ich einen Menschen befragen würde, ich weiß nicht, im Kreuzverhör vor Gericht und der würde mir keine Antwort geben als Zeuge, was er gesehen hat, dann würde ich ihm auch nicht glauben. Dann würde ich sagen, es ist ein untauglicher Zeuge. Aber mit KI sagt man, na gut, es kann mir nicht erklärt werden, warum die Entscheidung so getroffen worden ist und man lässt die KI damit davonkommen. Man würde einen Menschen nie damit davonkommen lassen, wenn er sich einfach nicht erklären kann. Ne? Also es ist in Wirklichkeit wichtig, die KI auf denselben Standard wie einen Menschen zu setzen.
Vielleicht liegt es ja auch daran, dass Sie und Kolleginnen und Kollegen genau zu diesem Thema forschen. Sie sind jetzt am Oxford Internet Institute und das ist, vielleicht muss man das erklären, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, aber im Grunde ist das doch so was wie eine Fakultät, in der eben ganz viele Disziplinen zusammenkommen. Also Juristinnen, Juristen, Psychologinnen, Tech-Expertinnen, Soziologen, also so ziemlich alles, was die Wissenschaft aufzubieten hat. Was verbindet Sie denn als Forschende?
Ja, also ich glaube, das Oxford Internet Institute, also OII für kurz, ist eigentlich wirklich sehr, sehr einmalig in der Art und Weise, wie es aufgefächert ist. Also es ist tatsächlich so, dass wir eine komplett bunt gemischte Truppe sind von verschiedensten Disziplinen, Sozialwissenschaftler, Geisteswissenschaftler, Humanisten, Leute von der Tech-Seite, komplett durchgemischt. Und was uns alle verbindet, ist, dass wir begeistert und erschreckt sind von Technologie. Das heißt, wir denken darüber nach, wie man Technologie nutzen kann, auf eine Art und Weise, die das Leben bereichert, ohne schädlich für die Gesellschaft zu sein. Und das mache ich halt vorwiegend von der juristischen Seite, aber ich arbeite eben ganz stark mit Leuten von der Ethik zusammen oder mit der Technologie, mit Tech-Leuten von Computer Science, mit Psychologen, Politologen und sozusagen deren ihre Blickweise oder Forschungsmethoden bereichern dann mein Denken enorm, weil die Juristerei für sich genommen nicht alle Fragen beantworten kann, aber in Kombination mit anderen kreativen Gehirnen kommt man schon ein ganzes Stückchen weiter.
Dann sind wir eigentlich schon ja im Grunde bei Ihrem Lebenslauf. Also wir haben es vorher ganz kurz mal gehört, ich wiederhole die Station mal kurz, Jurastudium in Wien, dann haben Sie promoviert, in der Promotion haben Sie dann einen Master gemacht in Sozialwissenschaften. Sie hatten Aufenthalte im Ausland, waren Gastprofessorin an der Harvard Law School und dann ging es an die Uni Oxford. Also, und Sie sind noch keine 40. Es wird einem ein bisschen schwindelig, Ihnen auch bei diesem Lebenslauf?
Ich bin sehr, sehr glücklich, wie es gelaufen ist und bin sehr, sehr froh, dass sich das so entwickelt hat. Also geplant habe ich es mit Sicherheit nicht. Ich glaube, ich glaube nicht, dass wenn Leute mich fragen, wie ich das gemacht habe und ob das geplant war, habe ich gesagt, planen? Keineswegs. Also ich habe, glaube ich, nie wirklich sehr viel geplant. Das ist fürchterlich, über einen selbst das zu sagen. Aber es ist eher so gewesen, dass sich von einer Sache zur nächsten immer etwas ergeben hat. Also mein Lebenslauf, wie auch meine Papers sind immer geprägt von, das interessiert mich jetzt gerade und damit will ich mich beschäftigen. Und auf dem Weg, etwas zu erforschen oder interessiert zu sein, fällt mir etwas Neues ein. Es ist mir so ein Hanteln von einem Ast zu dem anderen, anstatt von vornherein auszumalen, wo die Reise hingehen soll.
Aber Sie verstehen schon, dass das von außen sehr anders wirkt. Da haben wir schon wieder das mit den Vorurteilen. Was ist denn so das Größte, was Ihnen in Ihrem Berufsleben begegnet?
Ich glaube tatsächlich, dass interdisziplinäre Arbeiten, das Schönste für mich im Leben ist Lesen und Denken. Und mit Leuten zusammenzuarbeiten, die auch gerne lesen und denken, ist wie jeden Tag in den Kindergarten gehen. Das fühlt sich nicht wie Arbeit an, sondern ich komme hinein, ich spreche mit Leuten, die sich für Technologie interessieren und die erzählen mir Dinge, von denen ich noch nie etwas gehört habe. Und hoffentlich kann ich ihnen auch etwas erzählen, von dem sie noch nichts gehört haben. Und es ist hoffentlich ein Geben und Nehmen. Das heißt, ich komme total bereichert aus solchen Gesprächen, Gesprächen heraus und kann extrem kreativ sein. Ich glaube, dass das nicht möglich wäre, wenn ich nicht eine Gruppe hätte, wo so viele verschiedene Gehirne zusammenarbeiten. Ich glaube, dass das eines der größten Geschenke ist, die ich habe.
Auch wenn es nicht jetzt einen Masterplan Ihre akademische Karriere verfolgt, können Sie trotzdem, gibt es so einen Moment, wo Sie gesagt haben, Sie möchten in die Richtung gehen? Als Juristin hätten Sie ja ganz viel machen können.
Ja, gute Frage. Ich glaube, das kam auch einfach Stück für Stück. Es hatte am Anfang, habe ich mich ganz stark für Medizin und Technik interessiert. Das hat sich dann geweitet zu Technik und Gesellschaft, immer noch auf einer juristischen Ebene. Und von dort war es dann, ich glaube, das hat nicht nur was mit Recht zu tun, das hat auch noch was mit Technik und mit Ethik und mit Philosophie zu tun. Und das ist einfach so Stück für Stück breiter geworden. Ich glaube, in Wirklichkeit war es einfach nur das Lesen von einem Stück zu dem anderen, wo ich dachte, das ist noch ein weiteres Puzzleteil, das dazu passt. Und das war auch dann der Grund, warum ich ins Ausland studieren gegangen bin, weil ich das Gefühl gehabt habe, es wird Zeit, eine Zusatzausbildung zu machen und ganz viel unter Leuten zu sein, die das ähnlich sehen.
Ich habe das vorhin, oder haben wir das auch kurz gehört, Ihre Großmutter, das war, ist eine der wenigen Dinge, die man über Sie privat findet, ist eine der ersten Frauen gewesen, die ein Technikstudium an der TU Wien hatte und dazugelassen wurde. Welche Rolle hat das für diesen Weg gespielt?
Ach, ich glaube, eine sehr große. Sie ist nach wie vor einer der inspirierendsten Menschen, die ich kennenlernen durfte, die nach wie vor so extrem meine Idee zu Gerechtigkeit und Technologie und Frauenrollen oder Geschlechterrollen extrem geprägt hat. Ich habe es, also wie gesagt, ich bin aufgewachsen mit, dass Technik und Mathematik interessant sind und spannend. Nur leider habe ich keine dieser Begabungen geerbt. Man hätte ja hoffen können, es überspringt eine Generation. Es ist nicht passiert, es ist absolut nicht passiert, aber es hat trotzdem dazu beigetragen, dass mich Technik einfach interessiert hat, weil es einfach so gelebt worden ist. Und sozusagen die Idee, dass das Technik nur etwas für Männer ist, kam mir niemals in den Sinn, bis ich in die Schule gegangen bin in Wirklichkeit. Das heißt, ich bin aufgewachsen mit Technik ist etwas, das Leute interessiert oder nicht, komplett unabhängig von geschlechtlicher Identität. Und es war dann eigentlich erst dann in der Schulzeit, wo mir entgegengebracht wurde, dass das eher keine Frauenrolle ist. Also dafür bin ich extrem dankbar, dass diese Geschlechterblindheit dazu beigetragen hat, dass für mich immer ganz klar war, dass das Technik und einfach von einem Gehirn abhängt und von nichts anderem.
Spüren Sie das heute noch, das Thema Frauen in dem Umfeld, in dem Sie sind, dass das tut, also unterrepräsentiert sind Sie ja in jedem Fall, aber was heißt das denn, woran merken Sie das im Alltag?
Ja, also ganz viele Sachen. Also ich, wie gesagt, hat ja schon in der Schulzeit angefangen. Also ich kann mich erinnern, dass es, als ich noch im Gymnasium war, da war es tatsächlich so, dass die Mädchen mussten Handarbeit machen und die Burschen durften so Vogelhäuser bauen, so technisches Werken. Und wie gesagt, ich bin kein geduldiger Mensch, das ist mir auch nicht gegeben worden an Geschenken. Ich mag keine Fitzelarbeit, ich bin nicht sehr detailorientiert und ich wollte auch ein Vogelhaus bauen. Und ich bin dann zu meiner Lehrerin gegangen und gesagt, könnte ich bitte zu den Burschen wechseln? Und die gesagt, das geht nicht. Und ich sowieso nicht. Und dann hat mir gesagt, weil Mädchen machen das nicht. Und ich so, das verstehe ich nicht. Warum? Wie gesagt, aufgewachsen mit Technik und Frauen. Na klar, warum auch nicht? Technik und jeder, den es interessiert, ganz einfach. Und ich gesagt, na, das geht nicht. Und dann bin ich bis zum Direktor vorgestoßen und habe mich beschwert, dass das unfair ist, dass ich nicht zugelassen wurde. Und habe verloren tatsächlich. War mein erster Versuch, sich sozusagen einzusetzen für Technik und Frauen und bin gescheitert daran. Aber es ist sozusagen ein frühes Beispiel, wo einfach ganz offen gesagt worden ist, Frauen und Technik gehören überhaupt nicht zusammen. Das Weltbild, das ist ja nicht sozusagen ein Zufall gewesen. Dieses Weltbild ist in vielerlei Köpfen gefangen, leider. Und man sieht es dann einfach in ganz vielen Alltagssituationen leider immer noch wieder.
Und jetzt mal abgesehen davon, dass das ist schlimm genug, diskriminierend natürlich ist gegenüber Frauen, ist es aber im Bereich von KI auch, glaube ich, noch mehr, oder?
Richtig, ja. Es ist ja, man muss sich ja nur mal überlegen, welche Lebensbereiche sind uns wichtig. Das Gesundheitswesen ist uns wichtig, Ausbildung ist uns wichtig, der Arbeitsmarkt ist uns wichtig, Strafrechtspflege ist uns wichtig. Und jetzt muss man überlegen, wie werden Entscheidungen in diesen Bereichen getroffen, nicht? Und da ist ganz oft Sexismus ein Thema, aber eben auch Rassismus ein Thema. Da ist ganz stark Ableismus ein Thema. Da ist ganz stark heteronormatives Denken dazu. Das heißt, jeder Ismus, den man sich denken kann, findet sich in diesen Bereichen wieder. Und wie gesagt, die KI kann nicht kritisch darüber nachdenken. Die bekommt etwas vorgelegt, ein gutes Template. Man sagt ihm, das ist deine Grundlage, lerne davon. Wenn ich davon lernen muss, dann kann, ohne darüber kritisch nachzudenken, dann wird genau das wieder aufgebracht. Und dann wird man halt eine KI haben, die dann rassistisch oder sexistisch oder ableistisch oder dazu beiträgt, dass heteronormative Normen weitergetragen werden. Genau das, die gesamte Unfairheit der Welt, spiegelt sich in Daten wider, jedes Mal, wenn wir eine Entscheidung treffen. Und genau das wird dann in die Zukunft weiter transportiert.
Glauben Sie, wenn Sie so ein bisschen zurückgucken, ist das vielleicht ein Grund für Sie gewesen, dann auch in diesen Bereich zu gehen? Also Sie sollten nähen und nicht das Vogelhaus bauen?
Ja, das wäre eine schöne Geschichte, nicht wahr? Ja, wie gesagt, ich hatte halt diesen Plan nicht. Ich habe immer schon ein starkes Gerechtigkeitsgefühl gehabt. Ich habe immer schon ein starkes Gerechtigkeitsgefühl gehabt. Das ist tatsächlich so. Aber es war nicht so, dass ich mir dachte, ich werde mich jetzt für diese Dinge einsetzen. Ich wünschte, das wäre eine schönere Geschichte. Tatsächlich, glaube ich, vielleicht hat es indirekt dazu beigetragen, weil Gerechtigkeitsempfinden durchaus immer etwas war, das ganz stark dabei gewesen ist. Ich habe, glaube ich, mich dazu auch deswegen dann zum Rechtsstudium entschieden, unter anderem, weil das für mich was mit Gerechtigkeit zu tun hatte. Also ja, Gerechtigkeitsempfinden hat mit Sicherheit dazu beigetragen.
Sie sind ja im Grunde genommen vielleicht sowas wie die letzte Generation, die noch eine Zeit kennt, wo wir kein Twitter und Facebook hatten, oder? Wenn ich richtig gerechnet habe.
Ja, also ich kann mich erinnern, als es gerade angefangen hat, glaube ich.
Wissen Sie noch, wann Sie das erste Handy hatten und wie das aussah?
Oh Gott.
Also war das schon ein Smartphone? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Es war kein Smartphone. Ich habe auch relativ spät mit Handys angefangen, aber das war tatsächlich kein Smartphone noch. Ja, das war noch ein Dumbphone.
Hilft das eigentlich beim Verständnis oder ist das eher hinderlich heute?
Ich glaube, dass mehr Wissen immer hilft. Ich glaube nicht, dass je mehr man von verschiedensten Technologien versteht, je mehr Erfahrung man in einem Gebiet hat, je mehr Austausch man hat, je mehr man sich empathisch in andere Situationen hineinfühlen kann, kann nur besser sein. Ich glaube, dass das auf jeden Fall hilft.
Wenn man privat über Sie so ein bisschen im Netz unterwegs ist, was ich natürlich gemacht habe, ist mir ehrlich gesagt eins aufgefallen, dass man für eine Mit-30erin wenig findet, überraschend wenig. Jetzt habe ich entweder schlampig recherchiert oder es ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung. Was ist es?
Tatsächlich eine bewusste Entscheidung, ja, tatsächlich. Also,
Also Sie sind seit 2017 bei Twitter und ansonsten tauchen Sie nicht so auf. Warum? Ausgerechnet Sie?
Ja, also sozusagen.
Oder gerade deswegen?
Ja, ich glaube gerade deswegen. Also ich glaube, das ist eine relativ bewusste Entscheidung gewesen, erstens mal Beruf und Privat zu trennen, aber eben auch, wenn man täglich sich mit solchen Themen beschäftigt, dann denkt man wahrscheinlich auch mehr darüber nach und man versucht sozusagen Datenmanagement in einer Art und Weise zu betreiben, wo das minimiert wird. Gelingt einem sowieso nicht immer. Man kann natürlich sich nicht komplett auskoppeln aus dem Ganzen, aber man kann ein bisschen versuchen, auch offline unterwegs zu sein.
Haben Sie mal selber nachgeforscht, was so die großen Tech-Konzerne über Sie wissen?
Ja, ich habe tatsächlich immer wieder mal im Bereich von Projekten nachgefragt oder erforscht, welche Informationen man bekommt. Also ich habe mich besonders damals interessiert für digitale Werbung und warum mir bestimmte Werbungen gezeigt werden. Das hat sozusagen mit dem Research-Topic zu tun gehabt und ich habe eben verstehen wollen, warum bekomme ich diese und nicht andere Werbungen zugestellt, mehr oder weniger. Das hat mich besonders interessiert eine Zeit lang und da habe ich sozusagen Nachforschungen betrieben.
Und was haben Sie rausgefunden?
Nicht sehr viel. Das würde wahrscheinlich jetzt auch anders laufen, weil wir jetzt doch neue Regulierungen haben, die in den nächsten Jahren dann schlagend sein wird. Aber damals war es eher noch sehr, sehr rudimentär und generisch. So Dinge wie, ja, weil ich eine Person bin, die über 18 ist und in England lebt, werden mir diese Werbungen gezeigt, was jetzt beides wahr ist. Aber
noch nicht die Erklärung.
Noch nicht ganz Erklärung. andere Dinge hatten im Zusammenhang mit welche Hobbys ich zum Beispiel habe. Und da war es eigentlich ganz interessant, dass der Algorithmus ganz falsch gelegen ist. Ich Flugreisen besonders mag. Das Gegenteil von der Wahrheit in Wirklichkeit. Also war ganz interessant zu sehen, was so die Parameter sind, die da genommen werden. Aber entweder war es nicht genug oder auch nicht akkurat genug. So eigentlich ganz interessant zu wissen, dass die Daten falsch liegen.
Sind wir wieder beim Thema, ne? Also sozusagen das, was der Algorithmus berechnet, kann nur so gut sein, wie die Daten sind. Aber ich glaube trotzdem, wir alle, die im Netz unterwegs sind, haben diese Erfahrung schon gemacht. Also man googelt was und plötzlich sieht man bei Facebook dann die Werbung für diese Reise, das und so. Und denkt sich dann so, hoppla. Und ist im Zweifel vielleicht auch ein bisschen erschrocken. Erschreckt Sie das eigentlich noch?
Immer noch. Also ich finde es immer noch ganz creepy, wenn das passiert. Obwohl ich natürlich weiß, dass das ganze Geschäftsmodell auf Online-Werbung aufgebaut ist und dass es keine Dinge im Internet gibt, die gratis sind. Und wenn sie gratis sind, dann zahlt man mit seinen Daten, dann zahlt man mit seiner Persönlichkeit dafür. Aber dennoch, es hat sich nicht verändert, dass nach wie vor, wenn ich mit jemandem am Telefon spreche oder über Skype und über, ich weiß nicht, bestimmte Eiscreme-Marke spreche, dass ich dann am nächsten Tag Advertisements dafür bekomme, ist für mich immer noch ein unangenehmer Effekt, obwohl ich ganz genau weiß, dass das natürlich passiert.
Und das wird ja möglicherweise auch mit künstlicher Intelligenz eher zunehmen. Und jetzt würde ich gerne ein bisschen mit Ihnen drüber sprechen, was machen wir denn? Das ist ja die große Frage. Nun ist es in der Europäischen Union so, dass es einen AI Act gibt, also einen Artificial Intelligence Act. Und im Grunde genommen, ich versuche es einfach zu erklären, heißt das, dass man KI-Systeme jetzt so rankt in Bezug aufs Risiko, glaube ich, ne? Also man sagt von minimal bis hoch oder man sagt sogar inakzeptabel. Erstmal grundsätzlich würden Sie sagen, ist das ein guter Ansatz?
Ja, finde ich einen fantastischen Ansatz und auch super erklärt es genauso, wie es aufgebaut ist. Es ist eine Art Risikopyramide.
Und haben Sie vielleicht ein Beispiel, was ist minimal und was wäre inakzeptabel?
Ja, also man muss dazu sagen, was genau wo hineinfällt, das ist noch nicht ausgeschnappt. Da gibt es ganz starke politische Diskurse im Moment darüber, was wo hineingesetzt werden soll. Aber im Moment sieht es aus, dass in der höchsten Risikogruppe inakzeptables Risiko bestimmte Anwendungen von Facial Recognition Software kommen sollen. Also wenn es um die Strafrechtspflege geht, wird es wahrscheinlich so sein, dass Teile davon illegal sein werden, dass man das nicht machen darf.
Also wir landen nicht in diesem oft beschriebenen dystopischen Überwachungsstaat, wo wir jederzeit immer überwacht werden.
Wir werden sehen. Also es gibt tatsächlich Leute, die das für gut fänden und der Strafrechtspflege das zustellen wollen. Und es gibt ganz andere, die sagen, man sollte das überhaupt grundsätzlich verbieten. Wahrscheinlich wird sich irgendwo ein Mittelweg finden, dass man sagt, für bestimmte Kriminalangelegenheiten wird das zugelassen sein, für andere natürlich nicht. Also wie gesagt, das ist jedenfalls um dieses Thema herum, könnte es tatsächlich sein, dass das Teile zumindest davon illegal sein werden. Das sind aber die wenigsten Anwendungen, die wirklich einfach komplett verboten sind. Das Fleisch, das Herzstück des AI-Acts ist eigentlich in diesen Hochrisikogruppen, wo es im Moment 8 verschiedene Hochrisikogruppen gibt, dass wenn man in diesen Bereichen etwas entwickelt, eine KI entwickelt, dann hat man bestimmte Verpflichtungen, denen man folgen muss. Und das sind Dinge wie die Strafrechtspflege, das ist der Arbeitsmarkt, also Einstellungen, Entlassungen, Beförderungen, Ausbildung, wenn man es an Kinder, Studierende denkt zum Beispiel. Das Immigration ist damit gedacht, dann öffentliche Beihilfen, Vergaben von öffentlichen Beihilfen, Versicherungswesen. Das sind so diese Hochrisikogruppen, wo man sagt, da gibt es bestimmte Verpflichtungen, denen man folgen muss. Und dann hat man den almost no-risk, low-risk-Bereich, wo es so Sachen sind wie Chatbots, wo man Transparenzgebote hat. Da sieht man, dass das Risiko ist minimal an und dann muss man eben, wenn man auf einer Homepage etwas einkaufen will und da ist so ein Chatbot, der mit einem spricht und einem hilft, einzukaufen, der muss genau gekennzeichnet sein, dass das kein echter Mensch ist, sondern eigentlich nur ja, ein Artefakt sozusagen.
Weil Sie gerade diese Bereiche angesprochen haben, wo man sagt, also Hochrisikobereich, im Grunde genommen sind das dann immer Entscheidungen, die über Menschenleben wirklich entscheiden, oder?
Ja, also
zum Beispiel die Frage, ja, im Krankenhaus bekomme ich noch eine Behandlung oder so. Das ist ja auch was, wo man sich KI vorstellen kann. Also vielleicht, um es deutlich zu machen, also künstliche Intelligenz, da gibt es auch Untersuchungen zu, kann besser Röntgenbilder auswerten als ein erfahrener Radiologe. Da könnte man jetzt ja sagen, das ist erstmal schön, aber die Entscheidung, ob man dann jemanden noch behandelt oder nicht, die darf nicht die KI treffen. Ist das was, wo Sie sagen?
Ja, es kommt wieder ein bisschen darauf an. Medizin ist so ein bisschen ein schwieriger Bereich. Da würde ich auch sozusagen aufpassen, wenn Leute sagen, dass die KI besser ist als Menschen. Das würde nur dann wahr sein, wenn aus irgendeinem Grund die KI andere Daten hat als Menschen. Und das ist halt mal nicht so, nicht? Und wir wissen eben, dass es ganz besonders im Gesundheitsbereich ein ganz starkes Bias-Problem eben auch gibt. Ja? Das heißt, man weiß zum Beispiel, dass wenn neue Medikamente hergestellt werden oder Diagnosen gestellt, Medikamente hergestellt werden, dann sind die Testdaten hauptsächlich wieder weiße Männer mittleren Alters. Und somit ist es aber so, dass Frauen nicht kleine Männer sind, sondern eigene biologische Strukturen haben. Und das bedeutet, dass Medikamente, die hergestellt werden für Männer als Idealmarkt, nicht so gut für Frauen funktionieren. Und das kann ganz dramatische Auswirkungen haben. Zum Beispiel ist es so, dass Herzinfarkte bei Männern sich typischerweise dazu kennzeichnen, dass man so Brustbeschwerden hat, Stechen in der Brust, der linke Arm tut weh. Bei Frauen ist es allerdings so, dass Herzattacken sich schon viel früher, so ein paar Tage davor, eigentlich anzeichnen und eher mit Schlaflosigkeit und mit Rückenschmerzen einhergehen. Das weiß die KI aber nicht, ja, weil die Daten gibt es nicht, weil das Ding ja nur trainiert wurde auf weißen Männern mittleren Alters. Das heißt, die KI sieht dann jemanden, der sich beschwert wegen Rückenschmerzen oder Schlaflosigkeit und sagt, naja, vielleicht Depression, aber keine Schlaganfall, nicht? Das heißt, Fehldiagnose, Falschdiagnose kann genau dann genauso passieren, weil eben die Daten das Problem von vornherein sind. Das heißt, besser glaube ich nicht, sondern einfach nur genauso schlecht und schneller.
Okay, genauso schlecht und schneller. Okay, wenn wir nochmal auf die Risikofrage gehen, den die Europäische Union da regeln will. Sie selber haben, glaube ich, mit Ihrem Team auch einen Test entwickelt. Ne? Können Sie mir erklären, wie das funktioniert? Wie testet man denn eine KI?
Ja, das Erste, was man sagen muss, ist, dass Testen ganz, ganz wichtig ist, weil KI auf Massendaten gebaut ist, wo es dem menschlichen Auge unmöglich wäre, festzustellen, ob die Daten gebiased sind oder nicht. Das ist unmöglich. Man kann in der Regel davon ausgehen, dass ein Problem da sein wird, aber wie groß das Problem ist, keine Ahnung, das menschliche Auge kann das nicht leisten. Das heißt, ich brauche eine technische Hilfe, die mir da zur Hand geht. Und den Test, den wir entwickelt haben, der funktioniert ein bisschen so wie eine Alarmanlage. Das heißt, stellen wir uns wieder dieses Oxford-Beispiel vor, dass sich jemanden einstellen möchte, dass er eine Professur in Oxford annimmt. Und ich gebe dem Algorithmus die Aufgabe, Leute zu Vorstellungsgesprächen einzuladen, dann würde unsere Alarmanlage losgehen und sagen, Achtung, Achtung, ist dir klar, dass du keine Frauen zu dem Jobinterview eingeladen hast? Ist das absichtlich oder nicht? Und das würde dann den Menschen dazu motivieren, nachzuschauen, warum das passiert ist. Und der Test würde dann sagen, naja, es liegt zum Beispiel an, ich weiß nicht, den Einstellungskriterien, wie lange man schon gearbeitet haben muss im Feld. Kann ja sein, man sagt, man hat schon 10 Jahre Berufserfahrung, was natürlich immer schwieriger ist bei Frauen, weil die oftmals mit Pflegeverpflichtungen zu Hause bleiben und nicht 10 Jahre durchgängig gearbeitet haben. Und dann kann man sagen, gut, das benachteiligt dann Frauen und das passen wir vielleicht das ein bisschen an, nehmen andere Kriterien oder zusätzliche Kriterien und versuchen so die Auswirkungen entgegenzuwirken. Also in Wirklichkeit ist es eine Alarmanlage, die sagt, dieses Kriterium, das du genommen hast für deine Einstellungsentscheidungen, führt dazu, dass keine Frauen eingeladen werden. Ist das absichtlich oder nicht? Und dann kann man als Mensch sozusagen nachbasteln und das besser stellen.
Also im Grunde auch, aber was, wo man versucht, KI so ein Stück weit zu bändigen. Das scheint nötig zu sein, oder?
Ja, ich glaube, es gibt so drei, für mich stehen wir so drei Wege stehen uns so ein bisschen offen. Ja? Also wir können entweder gar nichts machen und KI off the shelf nehmen, wie es ist und einsetzen. Wenn wir das machen, dann wird KI die Welt schlechter machen, weil die Daten fast aus jedem Lebensbereich Probleme haben. Es gibt keine perfekten Daten, wir haben keine Utopie, von dem ich Daten pflücken kann. Wir haben nur diese gebiasten Daten. Das heißt, das führt dann dazu, dass wir die jetzigen Schwierigkeiten nur noch schlimmer machen, weil es versteckter ist. Wir nennen es ja Intelligenz, also muss ich mich mal wieder verteidigen und sagen, eigentlich ist es dumm und ist viel weniger, kann es weniger verstehen, weil es diese Blackbox ist. Das heißt, die Unfairheit ist da und wird schneller verteilt und es kommt zu einer Art Massendiskriminierung in Wirklichkeit. Das ist der eine Weg. Dann kann man sagen, na gut, dann versuchen wir das irgendwie zu bändigen, ja, und es so hinzukriegen, dass es so gut ist, wie Menschen auch Entscheidungen treffen, wo es Bestrebungen gibt, das so zu machen, dass man nur dafür sorgt, dass es nicht schlechter ist, als Menschen Entscheidungen treffen. Für mich ist das halt immer noch nicht genug, weil das ist halt nicht sehr inspirierend, dass man Technologie einsetzt.
Schlechte Entscheidungen schneller getroffen
werden. Schlechte Entscheidungen schneller getroffen werden, sondern für mich ist der dritte Weg, den wir machen sollten, Technologie zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und das kann man schon machen, das kann man richtig machen, wenn man möchte. Weil man im Gegensatz zur menschlichen Blackbox, die zwischen unseren Ohren sitzt, bei Algorithmen sehr wohl hineinschauen kann. Ja? Vielleicht kann man nicht alles verstehen, aber man kann sicherlich mehr verstehen, als man einen Menschen verstehen kann. Und man kann viel genauer testen, wo der Bias sitzt und wie er sich verändert, wenn man den Algorithmus verändert. Das kann man mit einem Menschen auch nicht wirklich machen. Der weiß ja nicht einmal oftmals, dass er einen Bias hat. Wir haben alle unsere Biases, inklusive mir. Jeder hat das. Und wir sind uns dessen nicht bewusst. Beim Algorithmus, der kann da nicht weg. Schwarz auf weiß steht es da, wie er sich schlechter auswirkt auf Männer oder Frauen. Das ist ganz klar. Das heißt, wenn man das sozusagen nimmt, dann kann man transparentere und fairere Entscheidungen treffen. Man muss aber aktiv damit spielen und aktiv damit handeln. Wenn man gar nichts macht, wird es nur schlechter. Wenn man aktiv etwas damit macht, dann kann es besser werden.
Stehen wir aber trotzdem, glaube ich, innerhalb Europas so ein bisschen allein da, das zumindest gesetzlich zu regeln. Also Europa ist ja der einzige Wirtschaftsraum, der das gerade so versucht.
Ja, fantastisch, oder? Normalerweise ist es fantastisch, der Erste zu sein, nicht? Finde ich ganz klasse, dass wir nicht davor weggescheut sind, dass das durchzusetzen. Man weiß schon total lange, dass es diese Probleme gibt und den Mut und die Führungskraft finde ich fantastisch. Ich bin ganz, ganz stolz darauf, dass wir in diese Richtung gehen. Ich glaube, dass das einen wahnsinnigen Einfluss auf die gesamte Welt haben wird. Ich glaube, dass es sehr, sehr inspirierend sein wird für andere Länder auch, sozusagen diesen Schritt zu wagen. Ich bin ganz ein großer Fan davon.
Wenn ich mit Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis spreche über künstliche Intelligenz, dann merke ich, dass ich zumindest in einem nicht so allein bin. Also ich verstehe vieles nicht. Ich weiß, es umgibt mich und ich bin einerseits fasziniert und andererseits entsetzt und schwanke immer so dazwischen. Haben Sie denn ganz praktisch vielleicht einen Tipp für uns im Alltag? Was können wir denn machen, wenn wir auch nicht total begeistert sind und sagen, ja, wir wollen alles nutzen, aber auch nicht sagen, nee, das ist alles, ich werfe das Smartphone weg und gehe zurück in die Höhle?
Ja, ich glaube, so ein paar Sachen. Also ich glaube, erstens mal, das Schlimmste, was man machen kann, ist Angst vor einer Technologie zu haben. Ja? Das ist das Allerschlimmste, was man machen kann. Und wenn man sich das geschichtlich ein bisschen ansieht, dann ist von der Gutenberg-Presse bis zu ChatGPT immer Panik da gewesen, wenn eine neue Technologie kommt. Ja? Und da waren immer Weltuntergangsszenarien am Werken. Und es ist nie so gekommen, wie man sich gedacht hat. Und was gekommen ist, war ganz anders, als man erwartet hat. Wie gesagt, Gutenberg-Presse gab es die Befürchtung, dass das soziale System zusammenbrechen wird. Als die ersten Telefone in die Wohnungen gesetzt wurden, die Festnetze, hat man geglaubt, dass das Frauen, Ehefrauen fremdgehen werden und ihre Kinder vernachlässigen. Als das Auto eingeführt wurde, hat man geglaubt, dass die Geschwindigkeit, mit der man fährt, zu Organschäden führt. Und jetzt glaubt man, dass ChatGPT irgendwann die Weltherrschaft an sich reißen wird. Also immer, wenn eine neue Technologie gibt, mal Panik, Hoffnung, Unsicherheit. Das passt schon, das ist schon in Ordnung. Sozusagen, man muss sich nur bewusst sein, dass das ein Zyklus ist. Und in diesem Zyklus darf man nicht passiv sein. Das heißt, man soll sich nicht einreden lassen, dass das nur spezielle Leute eine Meinung dazu haben dürfen oder dass das nur die Leute was angeht, die Technologie entwickeln, sondern nein, Technologie ist dazu da, um allen zu dienen. Und wenn sie allen dienen sollen, dann sollen auch alle Mitspracherechte haben. Das heißt, das Erste ist, sich mit Technik auseinanderzusetzen, mit ChatGPT herumzuspielen, DALI zu nutzen, Privacy Policies von bestimmten Smartphones sich anzuschauen, rauszufinden, warum
Warum? Und da klingelt gerade das Handy, das macht gar nichts.
Sorry, ich weiß nicht, das war auf Flugmodus, warum das so
das wahrscheinlich hat irgendwie die KI gedacht, sie will sich zu Wort melden. Ne? Aber also wir sollen keine Angst haben, sagen sie,
genau,
damit rumspielen.
Damit rumspielen und diese Mystik wegnehmen und rausfinden, bei was kann es mir helfen, für was ist es geeignet, für was ist es ungeeignet. Und dann einfach sich eine Meinung darüber bilden und ein bisschen davon wegkommen, dass man sagt, nur weil Technik da ist, muss man sie auch nutzen. Es gibt bestimmte Techniken, die fantastisch sind einzusetzen und manche, die braucht wahrscheinlich keiner. Und dieser mehr so ein aktives Teilnehmen am Diskurs und sich selbst ein bisschen eine Meinung machen, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig.
Eines kann ja KI auch nicht, in die Zukunft gucken. Das können Sie jetzt zwar auch nicht, aber das ist das Schöne. Wir können zumindest einfach mal so tun, als könnten wir es und uns das einbilden. Wenn, sagen wir mal, in 10 Jahren so eine KI dieses Gespräch raussucht aus dem Internet und uns zurück in unseren Podcast-Player spült, was würden Sie dann sagen? Haben wir uns eher zu viele Sorgen gemacht oder zu wenige?
Ja, wenn ich nur eine Glaskugel hätte, die mir die Zukunft voraussagen würde. Ich glaube, beides. Ich glaube, wir machen uns zu viele Sorgen um Unnützes und zu wenig Sorgen um das, was tatsächlich eine Gefahr darstellt. Also grundsätzlich ist Positives, muss ich sagen, ich finde es gut, dass wir uns Gedanken darüber machen und dass das im öffentlichen Diskurs stattfindet. Aber ich glaube, dass wir uns zu viele Gedanken um etwas machen, das ein bisschen fantastisch ist und viel zu wenige Gedanken um die Dinge, die jetzt schon Risiken darstellen.
Wir sprechen in 10 Jahren einfach nochmal, aber für heute müssen wir leider zum Ende kommen. Sandra Wachter, Datenethikerin von der Uni Oxford, ganz herzlichen Dank für die Zeit und dieses Gespräch.
Danke für die Einladung.
Ja, und auch Ihnen danke ich fürs Zuhören, egal wo Sie uns gerade zugehört haben. Und vielleicht hat ja auch eine künstliche Intelligenz Sie auf unseren Podcast gebracht von den Zeitfragen. Am besten gleich abonnieren, Zeitfragen und Feature in der App Ihrer Wahl und dann verpassen Sie garantiert keine unserer spannenden Folgen mehr. Und zum Schluss, ganz ohne künstliche Intelligenz, möchte ich Ihnen persönlich noch einen anderen Podcast empfehlen. Wenn Sie Lust haben, mehr über Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu erfahren und was die so antreibt, wie die ticken, dann empfehle ich Ihnen People of Science, ein Projekt unserer Kollegen von Deutschlandfunk Kultur und Arte. People of Science finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und es erwarten Sie spannende Gespräche, zum Beispiel mit der Medizinethikerin Alena Büchs, mit der Klimaökonomin Claudia Kempfert, aber auch der Game Designerin Linda Breitlauch. People of Science überall jetzt, wo es Podcasts gibt und wir hören uns hoffentlich bald wieder.